Guten Morgen, guten Tag oder einfach nur so pauschal Hallo, wer weiß, wann und wo wir sind, lieber Silvio.
Wer weiß, wann und wo wir gehört werden. Von dem her ist es wirklich absolut random, was du sagst, außer der höflichen Grußformel, was heutzutage leider auch immer mehr verloren geht. Also es gibt so oft...
Aber lassen Sie uns, liebe Zuhörer, lieber Silvio, ich fange nochmal an, sage einfach, Achtung bitte, Kuckuck.
Solange du eine nette Grußformel hast, bin ich damit allem safe. Also da Kuckuck zurück. Und
ja, stimmt, die Menschen kommen irgendwie, ach übrigens, und labern nicht direkt voll.
Wie auch immer, wo bist du denn jetzt? Also Bali?
Nein. Also ich bin in Europa und ich bin im Niemandsland zwischen Dresden und Berlin.
Okay.
Da besuche ich einen Freund und man ist ja heute gesegnet mit der mit Mobilität. Mhm. Und ich habe hier meine kleine Podcast-Station aufgebaut und nun bin ich in der Lage zu sprechen. Mhm. Mehr oder minder Sinnvolles, ich hoffe zumindest irgendwie Unterhaltsames, ja, dass sich keiner hier auf den Boden wirft und sagt, Mensch, was labert denn der wieder? Also, Mobilität.
Wird mir zumindest immer attestiert, dass gar nicht so schlecht ist, was wir, also wenn man das ganze Gelaber wegschneidet, dann kommt manchmal eben doch was Essentielles raus.
Ja, also gibt es so Leute, die unseren Podcast nehmen und quasi alles rausschneiden, was Bums ist und machen dann so ein 1,30er Weininfo oder so? Chapeau, Leute, wahrscheinlich der richtige Ansatz.
Ist ja jetzt auch schon fast 2 Jahre, schön. Freue ich mich, weil ich erinnere mich, dass ich vor 2 Jahren in Hamburg war. Da hattest du auch deinen Ehrentag und wir saßen beide bei dir im Büro und es hat geschneit. Und heute schneit es auch. Also es hat wahrscheinlich irgendwie mit der Jahreszeit zu tun, dass um deinen Geburtstag herum immer schneit.
Ja, jetzt musst du jetzt nicht für meinen Geburtstag werben, weil der an sich mich schon daran erinnert, dass ich älter werde. Und ich liebe das Leben, ich liebe die Welt und ich sehe über eine Zeitflöten. Genau, apropos Zeit. Und gibt ja eine Sache, die ich total bemerkenswert finde, als wir da vor 2 Jahren mit unserem Podcast gestartet sind, habe ich immer so, warte ich, Mensch, wir sind vielleicht so ein bisschen spät da mit dem Trend und ob das bleibt. Naja, da gab es ja diese Social-Media-Variante von, wie hieß das nochmal?
Clubhouse, glaube ich.
Clubhouse hieß das, genau. Das heißt, ich dann ja auch nicht wirklich, also dieses, also Instagram auf Podcast, also seltsam, gibt es wohl noch, aber nutzt kein Mensch. Und ich merke aber, dass sich das halt immer stärker manifestiert, also dass der Podcast bleibt. Das ist eben doch nicht, wie mein alter Chef immer sagte, mit dem Internet, das geht wieder vorbei.
Das verwechselt sich schon.
Das verwechselt sich, aber der Podcast bleibt tatsächlich, ne, weil diese Konsumierbarkeit eben doch so einfach ist. Ne. Jeder hat ein iPhone, steckt sich da irgendwelche AirPods rein und dann kannst du überall irgendwie hören und musst halt nicht hochkonzentriert gucken, ja, bist noch im Leben und das ist, das macht schon gut. Insofern bleiben uns, haben wir mittlere Fangruppe gebildet inzwischen, die uns ja auch vergleichsweise treu ist.
Durchaus. Also das Interessante dabei ist, dass, ich glaube, das ist der große Vorteil von Podcast, dass du die Sachen nachhören kannst. Also es ist erstaunlich, wie viele unsere ersten Folgen jetzt noch konsumieren. Oder manche, die eben auf uns stoßen, die halt alle 60 Folgen dann irgendwie, die es ja jetzt mittlerweile schon sind, irgendwie noch nachhören. Ich finde persönlich Podcast wesentlich angenehmer als zum Beispiel YouTube. Siehst du den Unterschied zwischen laienhafter Produktion und hochprofessionellen, also Produktion eben nicht so stark bei Podcast?
Also im Podcast verspielt sich das Amateurwesen besser.
Genau. So. Aber es kommt eben da,
ich finde es,
oder nicht?
Bei uns ist das auch ganz wunderbar. ich finde auch, da hört man das schon relativ schnell. Also an 2 Dingen. Erstens natürlich rein an dem Technischen.
Ja.
Also welche Soundqualität hat das? Und dann merkst du schon, ob Menschen es gewohnt sind oder ausgebildet sind zu sprechen. Also wenn die Sätze irgendwie halbwegs gerade sind, wenn irgendwie nicht anhand, sondern wenn es so halbwegs flüssig und pointiert rüberkommt und wenn dann auch das Ganze irgendwie einen Sinn hat. da kann man ja bei uns na, auch so ein bisschen drüber streiten. Aber wir haben das ja sehr, 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 liebe Zuhörer, lieber, wir haben das ja sehr lose angelegt mit Wein und Weltfrieden. Und das ist ja thematisch sind wir da ja offen. Und ich hoffe einfach, dass wir da irgendwie.
Ja, thematisch sind wir eigentlich nicht offen, weil wir schon Wein als Thema haben und ich als jemand, der einschenkt und du als jemand, der.
Der es austrinkt, egal was da drin ist.
Ja, gar nicht so. So verkehrt, vielleicht können wir also das Thema auch gleich mal aufgreifen. Weißt du, was ich jetzt noch so ein bisschen ergänzen würde, weil ich das ich sehr, sehr spannend gespannt. Finde, ohne das jetzt zu intensiv durchzukauen, das Thema der Weintrends, die jetzt so nach und nach dann eben auch von verschiedenen Magazinen publiziert werden, reinflattern und jeder so ein bisschen so seine Gedanken dazu zum Besten geben möchte. Und ich habe einen ganz spannenden Newsletter vom Falstaff gesehen, der seine 5 Weintrends für 2023, ohne die jetzt so ein bisschen oder zu sehr überstrapazieren zu wollen, publiziert hat. Und das fand ich eigentlich interessant, weil die darstellen, wie sich eigentlich auch die Weinwelt zum, ja, schon so gravierend entwickelt. Punkt 1 war Burgunder. Mhm. Und entgegen zum Bordeaux, welches ja teilweise auch.
Kannst du noch ein Wort dazu sagen? Also die Weinwelt entwickelt sich in Sachen Burgunder. Das ist ja erstmal interessant, aber wie genau?
Ich war gerade am Reden und da hast du mich unterbrochen.
Selbstverständlich, das ist der Sinn eines Gespräches zu zweit.
Nicht das Unterbrechen, sondern also das Zuhören und das im Besten
geben. Nee, gar nicht. Nee, gar nicht. Da muss man gleich Born hier nachfragen und sagen, hier, verschwafel dich mal nicht, das, komm mal zur Sache,
ja, das Junge. Ja, das zeugt von Interesse oder das soll Interesse demonstrieren, aber es zeugt nicht vom Zuhören.
Ich wollte eigentlich nur illustrieren.
Wenn du zuhören würdest, dass da gleich noch was kommt. Aber danke, dass du.
Ich war in der Uni, ganz kurz, da muss ich einen Einwurf geben. Nein, danke, das passt jetzt sehr gut.
Merk dir das bitte. Merk dir das bitte und ich würde jetzt egal das Thema
an der Uni. Nein, also an der Uni habe ich immer einen Professor gehabt, der hat das wahre Wort gesprochen. Wollen Sie noch etwas Sinnvolles zur Diskussion beitragen oder wollen Sie nur schwatzen?
Dadurch, dass du das jetzt schon zum 4. Mal in den verschiedenen Folgen zum Besten gegeben hast, wäre es vielleicht besser gewesen, wenn ich dich hätte nicht ausreden lassen. Aber Burgunder.
Siehst du, jetzt kommst du doch zur Sache.
Entgegen zum Bordeaux, was ja rückläufig ist, was auch preislich in vielen Bereichen, abgesehen von diesen absoluten High-End-Weinen rückläufig ist, ist Burgund ein Thema, was sich gravierend entwickelt im preislichen Segment, in der Anerkennung, in der Wahrnehmung. Das hat zum einen mit der sehr begrenzten Anbaufläche zu tun, mit der Exponiertheit verschiedener Produzenten, mit dem Rating im LiveX. Das ist so eine eigentlich eine börsenähnliche Handelsplattform in London, dass der Run auf Burgunder extrem zugenommen hat. Und ich sehe das auch bei ganz, ganz vielen Burgunderpreisen von sehr renommierten Produzenten, die sich teilweise verdoppelt bis verfünffacht haben. Also Burgund steht mehr oder weniger auf Platz 1 im Rating der Entwicklung 2023, damit verbunden auch die Burgundersorten, also Spätburgunder, Chardonnay, weltweit und eben auch in Deutschland Platz 2 oder Punkt 2, das ist in dem Sinne kein Rating, wären die Ortsweine. Also es gibt ja dieses Klassifikationssystem in Deutschland, was nach dem VDP nun auch im allgemeinen deutschen Weinbewusstsein angekommen ist. Da gibt es zum einen die Gutsweine, das sind eben rebsortenorientierte Weine. Es gibt die Ortsweine, das wären die Ortsbezeichnungen mit einer Rebsorte ohne genaue Lagenangabe. Und es gibt die Lagenweine, beziehungsweise dann eben große Lage, große Gewächse. Und die Ortsweine sind die Weine mit dem nicht selten allerbesten Preis-Leistungs-Verhältnis, wo viele Winzer auch hingehen und große Gewächse aus jungen Anpflanzungen oder eben aus nicht so gelungenen Entwicklungen heraus als Ortswein deklassieren und richtige Preis-Leistungs-Schnäppchen anbieten. Ich habe jetzt gerade von, den fand ich eigentlich sehr, sehr, sehr spannend, 2021er Forster Riesling von Buhl einkaufen dürfen, der sich rein aus großen Gewächslagen zusammensetzt Oder es gibt auch bei Gut Hermannsberg teilweise Ortsweilen, die sehr spannend sind. Also es gibt ganz, ganz interessante Ortsweilen und das ist der zweite große Trend. Der dritte große Trend und da bin ich persönlich immer so ein bisschen vorsichtig, weil ich kein richtiger Fan davon bin. Aber es ist auch in der Weinwelt, also in der produzierenden, in der Genusswelt, richtig angekommen. Das sind Piwis. Also pilzresistente...
Kiwis meinst du?
Achso. Piwis. Pilzresistente Rebsorten. Neuzüchtungen, die sich mehr oder weniger an die moderne Weinproduktion oder angepasst wurden, die weniger Spritzmittel benötigen, die eben, wie gesagt, pilzresistent sind und die sowohl von Produzenten als eben auch von Konsumenten sehr gehypt werden. Das sind so Sachen wie Cabernet Blanc zum Beispiel, also eine Rebsorte, die teilweise überstrapaziert wird, weil sie sehr aromintensiv sein kann, manchmal ein richtig extremes, so grüne Paprika-Aroma haben kann. Die Weinwelt selber, auch von produzierenden Seiten, ist da sehr geteilt. Manche feiern die total. Sie sind zu einer Zeit gekommen, als wir noch kühle Temperaturen in Europa hatten und man gesagt hat, okay, das wäre eine Chance, eben auch in Brandenburg oder auf Sylt oder in Hamburg Wein anzubauen, weil man mit diesem kalten Klima zurechtkommt. Mittlerweile sind die Temperaturen andere und von dem her macht es nicht mehr ganz so viel Sinn, diese Weine oder diese Rebsorten anzubauen. Ich habe jetzt, als ich in Bordeaux war, gehört, dass manche Winzer gesagt haben, dass Piwi-Rebsorten die natürliche Evolution der Rebsortenkultur wären, weil sich Rebsorten aufgrund eben dieses Aufpropfungssystems nicht mehr in ihrer Natürlichkeit an die klimatischen Bedingungen anpassen können. Und der Mensch das in der Form mit dieser Art der Kreuzung auf mehr oder weniger natürlich unnatürliche Weise übernimmt und die Rebsorten an das Klima anpasst. Ich fand den Gedanken recht interessant. Also das Spannende allgemein beim Wein, finde ich, ist, dass jeder eine Meinung hat. Das ist manchmal eben auch so ein bisschen fatal, weil natürlich jeder die richtige Meinung für sich selber hat, aber kaum jemand eine wirklich objektive Meinung hat. Und so gilt es für uns, die sich mit Wein beschäftigen, manchmal diese verschiedenen Meinungen zu sammeln, zu bündeln und dann auch irgendwie gefiltert weiterzugeben. Und einer der Ansätze, weil ich selber nicht so ein riesen Piwi-Fan bin, ich mag eher die traditionellen, konventionellen Rebsorten, war eben, dass man beim Piwi beim Piwi-Rebsorten die Möglichkeit hat, sozusagen, keine Ahnung, Fehler der Natur oder Fehlentwicklung oder eine fehlende Entwicklung in der Natur zu korrigieren und eben auf die Zeitsituation anzupassen. Trend 4 war Cabi, was eigentlich schon seit Jahren Trend ist, also Kabinettweine. Was? Kabinettweine, Cabi. Weil es ja dieses kaltklimatische so ein bisschen darstellt, dass die Weine frisch sind, dass die lebendig sein können, dass die ein tolles süße Säurespiel haben, dass die trinkbar sind mit wenig Alkohol. Und Trend 5 war, und das fand ich auch durchaus interessant, der politische Zoff in der Weinwelt. Und das ist, ich weiß nicht, ob du das in irgendeiner Form mitbekommen hast, eine Situation, dass die EU-Kommission plant, in Naturschutzgebieten alle Kulturen zu untersagen, die den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln erfordern. Und davon wäre, wenn das denn durchgesetzt werden würde, ein Drittel aller deutschen Anbaugebiete. Also die Mosel wäre fast komplett weg. Baden, Rheingau teilweise. Und das finde ich schon relativ tough. Vielleicht, also manchmal gibt es da ja auch einen Grund für solche, Erlasse oder Dekret. Ja, genau.
Bestimmungen, was auch immer.
Aber dass etwas so Gravierendes die deutsche Weinkultur oder eben auch die europäische Weinkultur, die nordeuropäische Weinkultur gravierend einschränken oder teilweise eben auch vernichten könnte. Also es wäre Trend oder Untrend Nummer 5 der
Sag mal, der Thema des Jahres, also Thema der Zeit. Das ist Trend, da das falsche Wort.
Wobei das auch so ein bisschen konträr ist, da der Einsatz von Pflanzenschutzmittel ja immer weniger eigentlich zur Geltung kommt aufgrund der klimatischen Entwicklung. Interessanterweise wurde ich von vielen Weinintegrierten oder Weinwelt also für den Zuhörer ist es morgens um 8 bei uns hier im Podcast und ich bin ein
bisschen, noch so mittelsortiert, ja, ein der Kaffee fehlt.
Mittelsortiert, der Kaffee fehlt, der Wein fehlt oder was auch immer. Also viele aus der Weinbranche haben mich angesprochen, gesagt, hey, dieses Thema mit dem englischen Wein ist ein total spannendes Thema, könnt ihr darauf nochmal eingehen, was ich mir vielleicht so ein bisschen vorgenommen habe, heute auch nochmal zu thematisieren. Und in diesen 5 Trends, die ich da gerade aufgezählt habe, sind ja allein 2 oder 3 integriert, die da eigentlich mit reinspielen. Und das ist zum einen das Thema Piwi, zum anderen das Thema eben mit diesem politischen Zoff. Weil England wird ja, obwohl es überhaupt kein Thema ist, wird immer mehr ein Thema. Also von 2004 bis 2022 hat sich die Anbaufläche versechsfacht.
Das ist unglaublich.
Und das, man versucht...
Also es ist aber auch eine reine Folge des Klimawandels. Ne? Das ist doch jetzt nicht nur das Bestreben, irgendwie da was auf Biegen und Brechen hinzusetzen, sondern es einfach, weil es jetzt klimatisch möglich ist.
Das Bestreben bestand eigentlich schon seit vielen, man kann fast sagen Jahrhunderten, fast Jahrtausenden, Jahrtausenden nicht, aber in vielen Jahrhunderten. Zum einen...
Weil die nicht mehr importieren wollen, weil ihnen das zu teuer ist, weil die auf der Insel eben anders sind.
Zum einen, weil die Kirche immer eine gewisse Präsenz hatte. Wo Kirche ist, ist Weinbau. Man hat es immer wieder versucht. Zum anderen, weil die Briten als solches einer der interessiertesten und eben auch potentesten Weinkonsumenten sind. Ich habe schon immer ein großes Interesse daran, den Weinbau voranzutreiben. 2004 hatten wir eine Anbaufläche von um die 700 Hektar. Das ist so viel wie Saale Unstrut. Also jetzt gespiegelt.
650, ja,
genau. Gespiegelt auf dieses große Weinland England, also schwindend gering. Im Vergleich dazu gab es damals, 2004, 800 Produzenten. Also es gab eine absolute minimalisierte, Existenzwürdigkeit für diese Produzenten. Davon waren 2 Weingüter, die 100 Hektar hatten. Also es waren ganz, ganz viele Versuchswinzer, Hobbywinzer, Leute, die irgendwas probiert haben, was eben auch so wenig, weil die natürlich wenig Erfahrung hatten, sich dann nicht unbedingt auf die großen Rebsorten gestürzt haben, erklärt, dass damals sehr viele einfach anzubauende Rebsorten dort gepflanzt wurden. Also was wie Huxelrebe, Seval Blanc, Schöneburger, Eichensteiner, Müller-Thurgauer, Madlerba. Also Rebsorten, die als sogenannte Piwis eben durchgehen und leicht pflanzbar waren. In den letzten Jahren haben sich, das hatten wir ja dann eben auch schon ein wenig thematisiert, ganz, ganz viele größere Produzenten, anfänglich aus der Champagne, weil sie eben durch verschiedene Bodentypizitäten und eben auch Klimaentwicklung eine gewisse Wertigkeit in England, in Wales, in Großbritannien in der Gänze gesehen haben, dort engagiert. Mittlerweile ist die Rebfläche gar nicht mehr so uninteressant, aber auch nicht groß. Also man spricht zwischen 2800 bis 3800 Hektar, die da mittlerweile gepflanzt wurden. Was eigentlich auch nicht ist, so groß wie das Rheingau ungefähr von der Größe. Also eigentlich auch nicht unbedingt so riesig als solches. Aber das eigentlich Spannende, und das ist wahrscheinlich auch ein Riesen, also etwas, was du bestätigen kannst in deiner Arbeit für die Deutsche Meeresstiftung, dass die Temperatur, die Durchschnittstemperatur sich in England in den letzten 10 Jahren um 1 Grad von 14 auf 15 Grad Durchschnittstemperatur gesteigert hat. Und damit hat man eine Rechtfertigung, weil das ist die magische Grenze von 14 auf 15 Grad, eine Rechtfertigung dafür, dass man diese noblen Rebsorten, also wie es in der Weinwelt heißt, anbauen darf. Noble Rebsorten sind sowas wie Chardonnay und Pinot Noir. Und daher sind in den letzten 5 Jahren gravierende Anpflanzungen von Chardonnay und Pinot Noir hinzugekommen, die zum einen die Schaumweinproduktion rechtfertigen, also dass man Champagner-ähnliche Weine produzieren darf, mittlerweile es auch geschafft hat, eigene Interpretationen in der Schaumweinkultur zu innovieren, aber eigentlich auch vor dem Problem steht, dass man zwar Champagner geplant hat oder Schaumwein geplant hat zu produzieren in den nächsten 30, 40, 50 Jahren, aber wenn du dir überlegst, dass 2022 das trockenste Jahr europaweit im Rückblick der letzten 500 Jahre war, und eben die letzten 5 Jahre die wärmsten, also hauptsächlich oder 4 aus 5 Jahren die wärmsten seit dem Beginn der Temperaturaufzeichnung war, man eigentlich vor dem Problem steht, dass es teilweise schon zu warm ist für Schaumweine und man eher an Rotweinproduktion denkt.
Boah, Darf ich einmal noch mal ganz kurz da fragen, wenn wir auf die Karte guckt, ist ja quasi, da reden wir immer vom Süden von Großbritannien, was ja quasi auf der Höhe von Frankreich liegt. Mhm. Also alles südlich von London, also da The Plymouth, Southampton, oder ist das dann eher so die Wales-Richtung an die Küste zu Irland? Oder wo sind diese Weinanbaugebiete?
Das wandelt sich gerade ganz, ganz gravierend. Insofern, dass du Anpflanzungen in Wales hast, du hast Anpflanzungen im Südwesten, Anpflanzung im Süden, also Wessex, Surrey, West Surrey, Kent und East Anglia, also im Osten. Wenn du dir aber die statistische Karte von Gesamtgroßbritannien anschaust, wird überall derzeit versucht, Wein anzubauen. Also es gibt Anpflanzungen komplett über Großbritannien, selbst in Schottland. Da hat man vor 10 Jahren noch Gewächshäuser gebaut, um Wein zu pflanzen, um diese 10 Jahre später, also jetzt langsam, wegzureißen, und dass der Wein einfach schon ein gewisses Rebalter hat und man Wein anbauen kann. Und damals wirkte das also sehr skurril, sehr experimentell. Mittlerweile hat es sich bewahrheitet, dass man eben auch dort Weinreben wachsen lassen kann, was eigentlich total schräg ist.
Okay. Und bedeutet das jetzt, dass wir hier in Deutschland alsbald halbwegs trinkbar, halbwegs klingt das ist ja schon wieder so eine Unterstellung, aber so einen halbwegs trinkbaren britischen Wein oder Sekt kaufen können?
Es gibt,
na klar, es gibt ja welchen, aber auf welchem, sagen wir mal, Geschmacks- und Trinklevel sind die denn?
Also ich hatte... Also
nur weil man da was anbauen kann, heißt es ja nicht, dass man das auch sollte.
Ich hatte...
Noch eine Frage dazu. Wer baut denn das da an? Also wenn es letztlich nur eine Trinkkultur gibt, gibt es ja nicht unbedingt eine Weinbaukultur. Und woher kommen denn jetzt die Leute, die da was anbauen?
Also ich hatte kürzlich in den letzten 2 Tagen Schaumweine aus England von Dermot Tregrue. Das ist so das Wunderkind. Kleine Randbemerkung, es gibt kein englisches Wort für Wunderkind, so wie es kein englisches Wort für Kindergarten gibt. Witzig, oder? Also sie sagen auch Wunderkind.
Ja. Sagen Wunderkind und Kindergarten. Ja, gut, okay.
Also,
ja, von Deutsch, also es gab ja auch mal das Ansinnen, Deutsch eigentlich als Weltsprache zu etablieren. Hat leider nicht geklappt. Hätte vieles einfacher gemacht.
Zumindest für uns,
Zumindest für die Deutschen.
Witzigerweise, also kleine Randnote, war ja Deutsch als,
noch eine.
Als Hauptsprache in Amerika geplant. Und irgendwie an einer Stimme hat es gescheitert, dass es eben nicht die Sprache wurde. Und wie ich kürzlich erfahren habe, als ich in Amsterdam war, hieß New York ja New Amsterdam. Was ja die Bezeichnung der verschiedenen Stadtteile eben auch erklärt. Aber wie auch immer, also das ist, vielleicht wusste ich es bisher noch nicht. Aber für mich war das so richtig, wo ich dachte, wow. Aber
es ist doch toll, wenn Wissen.
Das Reisen bildet.
Das ist also meine, mein großes Mantra. Fahrt los, guck die Welt an, denn dafür ist sie da.
Und da, so, also jetzt bitte. Dafür ist mein nächster Plan, eben mal wieder nach England zu fahren und dort das ein oder andere Weingut zu besuchen. Also unter anderem Dermot Segrue, der ein Schaumwein-Label hat, also ein Sparkling-Wine-Produzent ist, als Wunderkind letztlich dort extremst gefeiert wird. Ich durfte jetzt 4 Qualitäten von ihm probieren. Im Anbau hat er Chardonnay, hat Pinot Noir und Pinot Meunier, also die typischen, die zumeist verwendeten Rebsorten, die es auch in der Champagne gibt. Und hat vom Brüt bis Brüt Zero verschiedene Qualitäten, die er produziert. Interessant fand ich, dass man natürlich intuitiv an die Sache rangeht und es immer mit Champagner vergleicht und ich das Gefühl dort hatte, egal ob es bei seiner Einstiegsdroge den Cuvée Rouge, also ein Blanc de Blanc, rein aus Chardonnay, oder den Trouble with Dreams. Das ist eine Cuvée aus, ich meine, Chardonnay und Pinot Noir. Das Gefühl hatte, er hat einen ganz eigenen Stil und versucht, nicht mal annähernd, einen Champagner zu produzieren. Schon gar keinen Sekt, was ja auch für den deutschen Sekt spricht, dass man mittlerweile eine ganz eigene Handschrift hat. Aber auch bei seinen weiterführenden Qualitäten, den Brut Nature, den Sodo, als eben auch den Cuvée Dr. Brandon O'Regan. Also ist es etwas, was in dem Sinne outstanding und sehr einzigartig ist. Also sehr karg, sehr punktiert, sehr fokussiert, sehr animierend, eine wahnsinnig feine Perlage, extrem ausgewogene Qualitäten. Und über 2 Tage werde ich die hab gerne offen, ohne Verschluss stehen lassen und schauen wollte, wie er sich entwickelt. Das sind für mich eigentlich auch mehr Weine, gar nicht so diese Schaumweine hier, und ich brauchte ein extrem großes Glas, um die zu probieren. Eine wahnsinnig feine Perlage, was natürlich ein Riesenthema ist, warum die für mich in der Bar zum Beispiel überhaupt kein Thema sind, ist der Preis.
Jetzt kommt's.
Hast du eine Schätzung?
Oder das gibt ja gar kein Thema ist. Also ich meine, das ist natürlich ein etwas Ungewohntes, was Neues, was man nicht kennt. Und wenn die dann, keine Ahnung, 50 Euro für die Flasche haben wollen, dann ist das sicherlich was du nicht darstellen kannst.
Ich frage dich eigentlich auch manchmal so ein bisschen mehr, um eben auch dem geneigten Zuhörer die Chance zu geben, über...
mitzuraten.
Mitzuraten und sich da wohl Gedanken zu machen. Also der Einstieg...
Okay, habe ich jetzt verkackt?
Nee, überhaupt gar nicht. Hast du ja toll gemacht, weil du ja da noch deinen üblichen Vorsatz dabei hattest. Das geht bei 50 Euro los. Also die einfachste...
Oh, herrlich.
Die einfachste...
Ich muss damit mit diesem meinem Schätztalent irgendwas anfangen. Wie kann ich das monetarisieren?
Ich würde sagen, mach einen Podcast.
Ja, vielleicht sollte ich einen Podcast machen.
Das wäre eine gute Idee.
Und okay, weiter. Also Einstieg...
Weil du gerade über das Monetarisieren sprichst, darf ich vielleicht nochmal so als kleine Randnote, jetzt, weil wir gerade im Wissen sind...
Das ist schon die dritte Randnote.
Nochmal erwähnen, dass unser, in dem Sinne unentgeltlicher Ertrag, ja letztlich Likes und Weiterempfehlungen und Bewertungen oder Anregungen, Kommentare, Nachrichten sind und das letztlich unser Brot, unsere Butter und unser Lohn sind. Und daher uns gerne, also animiere ich gerne dazu, uns weiterzuempfehlen, Kommentare zu hinterlassen und zu publizieren, gerne
Anregungen, Wünsche, all das. Also wir sind da immer, also wir sind ja, es ist ja alles ein stetiger, anhaltender Findungsprozess und unser Podcast ist als Weg zu verstehen. Und insofern finde ich das ja so aufregend, dass die Leute jetzt ja teilweise auch die alten Folgen hören, die erste und die zweite und die dritte. Und wir sind ja jetzt schon bei, wir nähern uns ja der 60. Und ich habe immer noch Bock.
Geht mir genauso. Also ich freue mich jedes Mal darauf, wenn wir miteinander reden. Aber
wäre jetzt schade, wenn das nicht so wäre. Dann müssten wir die Bude zuschließen.
Wir sind beim, kann man Podcast eigentlich löschen?
Kann man das Internet löschen, ist also ein bisschen die Frage.
Ja, genau.
Ich meine, diese Podcasts sind ja auf so vielen Plattformen verstreut, da hast du zu tun.
Ich glaube, ja.
Also das hier, was wir hier machen, lieber Silber, das ist für die Ewigkeit.
Ach, schön.
Das muss dir klar sein. Also wähle die Worte weise.
Und da würde ich mit dem Geldwerten gleich reingehen und also es geht bei 50 Euro los. Dann entwickelt es sich langsam über ungefähr 65, 70 Euro für den Blanc de Blanc.
Hoppala.
Die zweite Qualität. Auf dieser Ebene finden wir auch den Brut Nature, weil es eine ähnlich individuelle Interpretation eines Schaumweins ist. Also es ist ja eigentlich auch so ein bisschen der Entwicklungsschritt in der Champagne, dass es am Anfang eben diese Standard-Cuvées gab, dann haben sich verschiedene Produzenten versucht, in dieser Blanc Blanc oder eben Blanc Noir Ebene auszutoben und versuchen, Individualitäten zu leben. Und dann irgendwann kam ja eben auch als natürliche Entwicklung der klimatischen Entwicklung, also ist die Champagner bei weitem nicht mehr so karg und so reduziert, so animierend, so zartgliedrig waren, diese Brüt-Natur-Entwicklung, wo man eben versucht hat, dem Champagner eine gewisse Frische wieder anzugedeihen. Und so eben auch hier diese beiden Qualitäten, eben 65 bis 70 Euro und so die Top-Qualität habe ich im Netz zwischen 95 bis 130 Euro gefunden. Die Cuvée Dr. Brandon O'Regan, was durchaus interessant, spannend und ich weiß nicht, ob es das wert ist, wenn man beim Wein niemals über Wertigkeit reden kann. Also es muss einem selber wert sein und es fragen mich ja ganz, ganz viele, wenn ich irgendwie teure Weine getrunken habe, ob es das wert war. Also wenn ich irgendwie, keine Ahnung, mit Rüssel 5.000 Euro mitprobieren durfte oder eben ein Romane Conti oder ein Egon Müller, ob die Weine es wert sind. Nein, man kann sowas nicht mit Wertigkeit gleichsetzen und hier eben auch bei diesem Wein, dass man nicht sagen kann, er ist das wert, man leistet es sich oder nicht. Es sind auf alle Fälle, und da bin ich ein Riesenfan von, ganz besondere Schaumweine. Und ich finde es toll, dass er den Schritt gegangen ist, seine eigene kleine Boutique-Winery zu eröffnen. Ich weiß gar nicht, wie viele Flaschen die produzieren.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen, was heißt denn da Boutique? Das sind jetzt die ersten, die Schritte auf dem internationalen Parkett machen, kann man das so verstehen?
Nö, also die Weine sind teilweise schon präsent, weil natürlich viele darauf aufmerksam wurden, aufgrund teilweise sehr exponierter Bewertungen. Also unter anderem war James Robinson, die habe ich gelegentlich erwähnt, es ist so eine der also großartigsten Weinfrauen in der Weinwelt und auch eine der anerkanntesten Weinbewerterinnen. Frauen, die versuchen, Weine zu klassifizieren, zu bewerten, mit Punkten zu versehen, die teilweise für manche Gewächse aus England 19,5 von 20 Punkten abgegeben hat, wo man aber auch sagen muss, dass da schon ein bisschen Herzblut für England mitgeschlagen hat oder dass da schon ein wenig Patriotismus mit dabei war. Aber dadurch wurden viele darauf aufmerksam, haben die Weine mal probiert, aber zum einen aufgrund der Anbaufläche sind sie kaum irgendwo international verfügbar, zum anderen spielt der Preis natürlich immer eine Riesenrolle. Also wie willst du sowas auf irgendeiner Weinkarte kalkulieren? Und letztlich trägt sich das Weiterpublizieren oftmals über die Restauration und die Sommeliers, die darüber berichten. Aber wenn du den Wein jetzt vielleicht im Restaurant findest oder den Schaumwein im Restaurant findest, dann liegt der vielleicht bei 150, 190 Euro. Das ist dann relativ schwierig.
Ja, ist ja Fahrt. Also so ohne, also außer kalten, ohne großen Vorlauf ist das viel Geld.
Hm. Ist wie so ein Businessflug nach Dubai.
Ja, so ungefähr.
Auch also ja. Fern von
ja, da Wertigkeit. Fehlen Nullen, aber sonst ja, gut.
Also spannend, ein wahnsinnig spannendes Thema. Dieser Zugrü war vorher tätig für Wiston, fürs Wiston Estate, was eigentlich auch einer der etwas renommierteren, größeren Produzenten ist und dort schon für Furore gesorgt hat und hat es in der Tat geschafft, also England und den englischen Wein in einem neuen Bewusstsein dastehen zu lassen. Hast du schon mal englischen Wein probiert?
Ganz klar nein. Also nicht bewusst, wissentlich. Und ihr habt jetzt auch ganz gespannt gelauscht, was du so ausgeführt hast, weil ich jetzt hinten raus fast so ein bisschen wie so eine also, was ihr bist, klingt sehr angetan vom britischen Weinansinnen und klar, der Klimawandel macht es möglich. Ich bin da wahnsinnig gespannt und neugierig. Man ist ja grundsätzlich neugierig. Aber ist denn das jetzt nochmal jetzt wunderbar die Fische? Wirklich sind das Weine, die jenseits des A interessant, ja, da, dass die wirklich funktionieren und dass man die auch als dass man die so nebenbei trinken kann, ohne jetzt da jeweils ein Wahnsinns-Happening draus zu machen. Sind die schon auf dem Level oder ist das alles noch zu speziell?
Ja, wahrscheinlich ist es die gleiche Situation wie das Internet vor 20 Jahren. Also wo man gesagt hat, das setzt sich nicht durch. Und
so, geht wieder vorbei.
Genau, geht wieder vorbei. Das verwechsel ich. So glaube ich, lässt es sich nicht vermeiden. Also, dass wir eine gravierende Klimaveränderung haben, glaube ich, lässt sich nicht mehr leugnen. Und dass dadurch der südliche Weinbau teilweise gravierende Probleme bekommt, lässt sich auch nicht mehr verleugnen, dass man da teilweise schon hingeht bei einfachen Qualitäten und bei den Weinen während der Abfüllung große Mengen an Wasser beimischt, damit die Alkoholgradation eben unterhalb vom Likörweinbereich ist, also unterhalb von 15% ist, um den Wein noch trinkbar zu machen, ähnlich wie es teilweise und jahrelang in Australien war, lässt sich auch nicht leugnen. Dass dort eben in England Überlegungen stattfinden, sollen wir noch Schaumwein machen oder sollen wir gleich auf Rotwein setzen, ist eben eine Gegebenheit. Also daher ist es ein natürlicher Trend, darauf zu achten und weiterführen. Es finden ja ähnliche Entwicklungen in Schweden, in Belgien, in Norwegen statt, wo man sich überlegt, wo kann man Wein anbauen. Und das eben, um den Ball zurückzuspielen, ist bei dir ja wahrscheinlich eine ähnliche Beobachtung, also wo du in deiner Tätigkeit für die Deutsche Meeresstiftung da vorgesetzt wird und es gesagt wird, da finden Klimaveränderungen statt. Also das Meer ist ja da der
Kurs. Ja, absolut, das Meer, es gibt im Mittelmeer gibt's Trends, dass das Wasser in der Tiefe sich teilweise um bis zu 10 Grad, oder teilweise sogar mehr, erhöht, also erwärmt.
10 Grad.
Um 10 Grad, das sind also krasse Forschungsergebnisse.
Von welcher Tiefe sprichst du da? Also von 100 Meter oder von?
Das Mittelmeer an sich ist zwar vergleichsweise tief, da geht es locker auf 3.500 Meter runter, aber nee, also Tiefe heißt jetzt so 50 Meter, 100 Meter. Also in wo Fische langziehen oder man hat hier relativ große auch Pottwale im Mittelmeer, die in Tiefen schwimmen. Um einfach dem Schiffsverkehr zu entgehen. Ne? Also die haben, ja, also das führt das wahrscheinlich alles ein bisschen zu weit, also so ein bisschen ja. Vom, also auch wenn es um den Weltfrieden geht, aber um Weinberg, aber die Auswirkungen der Klimaerwärmung sind halt brutal.
Das ist irre. Also es waren vorher
man kann gar nicht darüber.
Es waren vorher 5 Grad, aber jetzt sind 15 Grad in 15 Meter Tiefe, 100 Meter oder 10, also 10 Grad.
Nee, genau. Ja, das ist unglaublich. Also das hat zieht so, also auch jetzt erstmal unabsehbare Folgen nach sich. Gibt es ganz viele Gründe für, aber ja, das ist ein so ein Effekt, der auftritt. Und um mal die Trump Trumpisten und wie sie alle heißen, sagen, nee, das ist nicht von alleine passiert.
Wow.
Also, genau. Also, ja, der Wein aus Großbritannien ist die eine Folge des Klimawandels und die Zerstörung so vieler Habitate die andere. Mhm. Kann man sich jetzt betreten in die Ecke setzen und den britischen Wein austrinken oder eben mal Gas geben und was machen, ja, und auch in seinem eigenen Leben gucken, was man verändern kann. Am Ende ist natürlich diese Grundhaltung, ja, was nützt das jetzt schon? Wenn jeder ein bisschen losläuft, dann bewegen wir viel.
Bin ich auch.
Ich wollte jetzt gar nicht so mahnende, deprimierende Worte zum Schluss unseres Podcasts zum Besten geben, aber auch das ist eben eine Seite der Medaille.
Also, ich will dich da auch gar nicht, obwohl es mich wahnsinnig interessiert, da weiter ausquetschen, aber um auf deine Eingangsfrage dann oder deine Frage zu antworten, ja, es wird ein Riesenthema. Wein aus England, es lohnt sich auf alle Fälle, den schon zu probieren, danach zu suchen. In 5 bis 10 Jahren werden sehr, sehr interessante, auch jetzt schon sehr interessante Quantität nach Deutschland kommen und der Preis steht dem Ganzen einfach im Weg, aber das ist wie bei vielen Gebieten, die entweder neu begründet, sich entwickelt oder wo es eben sehr viele Neugründungen gibt, in der jetzigen Zeit dort abzusehen oder die Gegebenheit. Also dass Geld ganz schnell wieder gespiegelt werden sollte. Also wenn jemand irgendwo investiert, möchte er das Geld möglichst schnell wieder haben, was dort eben auch, also Sachen sollen sich schnell tragen und sollen schon umgesetzt werden, was eben den Preis dann irgendwo spiegelt. Das war ja auch das große Grundproblem letztlich in Sachsen, warum viele den sächsischen Wein als zu teuer oder zu preisintensiv gesehen haben, weil die Investitionen, die dort in den 90er Jahren getätigt wurden, natürlich schnell wieder ausgeglichen werden sollten. Und ja, das ist das Problem.
So, jetzt, dann freue ich mich jetzt auf die in wenigen Stunden stattfindende Übergabe von Kostproben, die du mir versprochen hast. Dann werde ich auch, dann pack doch mal in meine kleine Überraschungskiste doch nochmal so ein englisches Getränk. Ich glaube, das würde ich. Wir sind uns nämlich, liebe Zuhörer, so nah wie selten, rein räumlich, also nicht Dresden-Hamburg, sondern ich bin hier im Randgebiet Dresdens. Und jetzt freue ich mich dann nachher auf ein kurzes, emotionales Wiedersehen. Und wir freuen uns auf ein Wiederhören, lieber Silvio, als bald, oder?
Bis bald. Bis bald.
Nachher.
Bis nachher.
Bis gleich. Tschüss.